Ich grüße Sie ganz herzlich und freue mich, dass ich heute hier sein darf. Das sagt man so einfach und vielleicht denken Sie jetzt, das muss er ja sagen, dass er jetzt gerne hier ist. Doch, ich bin wirklich gerne hier. Ich war einmal schon da, da war ein Konzert von Aljoscha Ryabinov. Da war ich schon mal hier bei Ihnen im Raum. Und als Klaus Heinrich heißt er, vorher kam irgendein anderer Heinrich noch vor, als er mich angefragt hat, ob wir mal Kanzeltausch machen können, habe ich gesagt, gerne. Wobei die Kanzel wurde ja gar nicht getauscht. Sie sehen immer noch Ihre Kanzel vor sich, aber der hinter der Kanzel steht, ist heute ein anderer. Schön, dass wir miteinander heute Morgen über einen Text aus der Bibel nachdenken können. Gerade vorher hat Rainer das schon so anklingen lassen. Wir stehen im Kirchenjahr in so einer Zwischenzeit drin. Und manchmal hängt man ja dann so zwischendrin und weiß nicht genau, was kommt jetzt, wie geht's jetzt weiter. Gut, wir haben den Vorteil, wir wissen, wie die Geschichte dann weiterging, dass dann irgendwann Himmelfahrt kam, dass dann irgendwann Pfingsten kam, die Gemeinde entstanden ist und so weiter. Aber damals die Leute, die das zum ersten Mal so ganz live miterlebt haben, die wussten gar nicht, wie geht es weiter. Die hingen in der Luft. Und einer, das stelle ich mir so vor, da hing noch viel mehr in der Luft. Um den soll es heute ganz besonders gehen. Der hing so in der Luft, weil er nicht wusste, wie geht's für mich weiter? Wenn er zurückgeblickt hat, dann konnte er nur über sich selber erschrecken. Wenn er nach vorne geblickt hat, dann musste er sagen, habe ich überhaupt noch eine Chance? Geht's für mich überhaupt noch weiter? Das, was ich getan habe, macht Jesus überhaupt mit mir weiter? Der Text, um den es heute geht, steht in Johannes 21 und weil der Text recht lang ist, habe ich mir so vorgenommen, dass ich den Anfang ganz kurz erzähle, in dem Wissen oder in der starken Hoffnung, dass die meisten oder sogar vielleicht alle diesen Text kennen. Wenn nicht, kleiner Tipp, einfach mal heute Nachmittag nochmal nachlesen aus Johannes 21. Und den zweiten Teil werden wir dann miteinander auch lesen und dann näher drauf eingehen. Die Vorgeschichte. Jesus war gestorben, Jesus war auferstanden. Aber Jesus hat seinen Jüngern jetzt noch nicht die Anweisung gegeben, wie soll es genau weitergehen. Sie haben sich gefragt, was passiert jetzt in der Zeit nach Ostern? Man hat das Gefühl, sie sind ein bisschen auseinandergelaufen. Jeder ging wieder dahin, wo er zu Hause war. Und so können wir in Johannes 21 nachlesen, dass einige Jünger wieder dort am See Genezareth waren. Da wird aufgezählt, das war der Simon Petrus, das war der Thomas, der Zwilling genannt wird, also der Zweifler. Das war der Nathanael, die Söhne des Zebedäus, also Johannes, der diese Geschichte uns auch aufgeschrieben hat, und sein Bruder Jakobus und noch zwei andere Jünger, da wissen wir nicht mal die Namen. Die hängen in der Luft, die wissen nicht, wie es weitergeht. Und wahrscheinlich sitzen sie irgendwann so zusammen und Petrus sagt, ja, von irgendwas müssen wir auch leben. Er ist der immer die Ideen hat und sagt, kommt, lass uns wieder fischen gehen. Lass uns was tun, dass die Zeit weitergeht. Lass uns was tun, dass wir von etwas leben können. Und so werden die Boote klar gemacht, die Netze wieder vorbereitet. Und als es abends dunkel wird, fahren sie hinaus auf den See. Und wie das vorher war, vor 3 Jahren, wie üblich, sie werfen die Netze aus, warten einige Zeit, ziehen sie wieder rein. Kein einziger Fisch. Nochmal die Netze raus, wieder rein. Und so geht es die ganze Nacht durch. Vielleicht hat der Petrus überlegt, was habe ich in den 3 Jahren verlernt? Vorher ging das doch immer. Warum geht jetzt auf einmal nichts mehr? Und nochmal neuen Mut gefasst, Netz hinaus und wieder nichts gefangen. Als es morgens schon wieder hell wird, fahren sie zurück, total enttäuscht. Keinen einzigen Fisch gefangen. Und wie sie Richtung Ufer kommen, da steht ein Mann. Sie erkennen ihn gar nicht. Und sie hören nur, wie er ihnen zuruft, habt ihr denn nichts gefangen? Ich gebe euch einen Tipp, fahrt nochmal raus und werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ich verspreche euch, ihr werdet einen großen Fang machen. Und jetzt denke ich mir so, dass ein Petrus im Kopf gearbeitet hat, er denkt, was soll das? Ich bin doch hier der Fischer, ich bin der Sohn vom Bootsbesitzer, ich kenne mich hier doch aus, ich weiß doch, wie man das macht. Also tagsüber Fische fangen, das geht gar nicht. Die Fische sehen das Netz, die hauen doch ab. Außerdem, wenn es warm wird, dann gehen die Fische nach unten, wo das Wasser kühler ist. Was soll das am hellen Tag Fische fangen? Das geht nicht. Und dann rechts oder links, was soll denn das, als ob die Fische sich die Seite aussuchen, auf welcher Seite sie ins Netz schwimmen. Es war ungewöhnlich. Und sicher hat sich alles in ihm gesträubt, die ganze Nacht gearbeitet, nichts gefangen und jetzt nochmal anstrengen. Aber er lässt sich drauf ein. Er lässt sich drauf ein, mit seinen Kameraden fahren sie hinaus und der nächste Fischzug bringt 153 Fische. Das wäre heute ganz schlimm, wenn so eine große Fangflotte unterwegs wäre, nur 153 Fische hätte. Aber für damalige Zeiten war das ein riesengroßer Fang. Das sehen wir daran, dass das Boot fast unterging, dass sie das Netz gar nicht ins Boot hineinbekam. Also das Boot war nicht dafür ausgelegt. Ein riesengroßer Fang. Und ich glaube, jetzt hat es wieder gearbeitet beim Petrus im Kopf. Wenn der Petrus ein bisschen nachdenkt, dann muss er sich sagen, halt, stopp, das habe ich schon mal erlebt. Das war doch schon mal so. Damals, als ich diesem Jesus das erste Mal begegnet bin, da war ich doch auch auf dem See. Da hat er doch zu mir auch gesagt, fahr noch mal raus. Und das war doch auch so ein riesengroßer Fang. Das Wunder, was ich jetzt gerade erlebt habe, das war doch schon mal. Und er fängt an und überlegt, wer ist der Mann? Sie erkennen Jesus und dann eine ganz interessante Geschichte. Ich gehe da nachher noch mal drauf ein. Kaum erfährt Petrus, dass Jesus am Ufer steht, da kann er es nicht abwarten. Da springt er ins Wasser und schwimmt an Land. Er will schneller sein als die anderen, schneller sein als das Boot. Er will zu Jesus. Und Jesus ist erstmal gut zu ihm, er hat ihnen ein Frühstück gemacht. Finde ich toll von Jesus. Er sorgt erstmal für das, was die Leute ganz dringend brauchen. Er weiß, sie haben jetzt die ganze Nacht und dann noch eine Sonderschicht am Morgen gefahren. Jetzt müssen sie erstmal was essen. Und dann kommt der Abschnitt, den wir gleich miteinander lesen wollen. Und bevor wir den Abschnitt lesen, da überlege ich mir nochmal, wie ging es wohl jetzt dem Petrus? Petrus denkt, da ist Jesus. Und Petrus denkt zurück, ein paar Tage, vielleicht wenige Wochen zurück, wie das damals war, kurz bevor Jesus gekreuzigt wurde. Als er da stand und gesagt hat, ich kenne den Mann nicht, ich gehöre nicht zu ihm, ich will mit ihm nichts zu tun haben. Und jetzt ist Jesus da. Petrus denkt, was habe ich gerade erlebt, diesen großen Fang? Und was bedeutet das jetzt alles? Und dann kommt von Jesus wahrscheinlich eine ganz liebevolle Einladung. Du Petrus, wir zwei sollten mal ein paar Schritte miteinander gehen. Weg von den anderen, ich hätte was mit dir zu besprechen. Die Fernbedienung mag nicht. Können wir eins weiter blättern? Dankeschön. Johannes 21, Abvers 15. Nach dem Essen fragte Jesus Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Ja, Herr, antwortete ihm Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann hüte meine Lämmer, sagte Jesus. Jesus wiederholte seine Frage, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich liebe, antwortete Petrus noch einmal. Erneut sagte Jesus, dann hüte meine Schafe. Und zum dritten Mal fragte Jesus, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich wirklich lieb? Jetzt wurde Petrus traurig, weil Jesus ihn nun zum dritten Mal diese Frage stellte. Deshalb antwortete er, Herr, du weißt alles. Du weißt doch auch, wie sehr ich dich liebe. Darauf sagte Jesus, dann hüte meine Schafe. Jesus stellt drei Fragen. Petrus wird traurig drüber und ich glaube, wir können das verstehen. Es erinnert ihn ja dran, ich habe Jesus dreimal verleugnet und jetzt kommt Jesus und fragt mich dreimal. Das ganze Versagen kommt in ihm nochmal hoch. Die Frage, die ihn die ganze Zeit schon beschäftigt hat, wie geht Jesus mit mir jetzt um? Wie geht es für mich jetzt mit Jesus weiter? Alles kommt in ihn hoch. Und er fragt sich, was wird jetzt? Ich habe mich an der Stelle so gefragt, wie wären wir mit unserem Versagen in dem Fall umgegangen? Was hätten wir getan, wenn wir wüssten, dass sie Jesus verraten hätten, dass sie Jesus verleugnet hätten, dass sie irgendwas getan haben, was wie so ein Schlag für Jesus ins Gesicht sein muss. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man mit Versagen umgehen kann. Das erste ist, man könnte es vertuschen. War irgendwas? Ich kann mich gar nicht mehr so dran erinnern. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Oder dass man es anderen unterschiebt. Das ist ja der Reflex, der schon ganz am Anfang in der Bibel, in 1. Mose 3 beschrieben wird, als dann Adam zur Rede gestellt wird, wo er sagt, ich, die Frau, die du mir gegeben hast. Und die Frau, die sagt, die Schlange. Andere sind schuld, die Umstände sind schuld. Oder dass man sich zurückzieht. Dass man sich denkt, der will nichts mehr von mir wissen. Das, was ich getan habe, das hat alles kaputt gemacht. Wie geht Petrus damit um? Ich habe es vorhin gesagt, für mich mit der interessanteste Aspekt in der Geschichte ist, der als Petrus erfährt, dass Jesus am Ufer steht, was macht er? Also, wenn der Bernd, also ich, da auf dem Boot gewesen wäre, ich hätte mich ganz hinten ins Boot verdrückt. Ich hätte gesagt, ich muss mal schnell noch die Netze aufräumen, ich muss da noch ein bisschen was machen. Ich hätte geguckt, dass möglichst viel Abstand zwischen mir und Jesus bleibt. Möglichst viel Zeit noch, weil ich hätte gedacht, Jesus spricht mich bestimmt drauf an. Und deswegen erst mal ein bisschen Abstand halten. Vielleicht kennen Sie das auch so. Was macht Petrus? Da steht Jesus und er will dahin, hin zu Jesus. Es ist ihm ganz arg wichtig, möglichst schnell zu Jesus hinzukommen. Er will bei ihm sein, er will zu ihm hin, sicher in der Hoffnung, dass er aus dem Zwiespalt herauskommt, dass etwas wieder in Ordnung kommt. Wenn wir eine andere Person anschauen, die in dem Zusammenhang schuldig geworden ist, die hat es ganz anders gemacht. Uns wurde ja berichtet, dass außer Petrus noch ein Jünger ziemlich viel falsch gemacht hat, nämlich der Judas. Judas hatte Jesus ja auch verraten, verkauft. Aber was hat Judas gemacht? Judas kam nicht zurück zu Jesus. Was meinen Sie? Hätte Jesus dem Judas auch vergeben, wenn er gekommen wäre und gesagt hätte, Jesus, ich habe was falsch gemacht, ich habe gesündigt? Ich gehe davon aus, dass Jesus dem Judas genauso vergeben hätte. Und der Judas hat ja gemerkt, dass er was falsch gemacht hat. Er versucht es ja wieder in Ordnung zu bringen. Er geht zu den hohen Priestern und sagt, ich gebe euch das Geld zurück, kann ich Jesus nicht wieder freikaufen? Aber dann erhängt er sich und macht damit jeden Neuanfang unmöglich. Ich glaube, wenn Judas gekommen wäre und sein Versagen eingestanden hätte, dann hätte Jesus ihm genauso vergeben. Petrus macht es ganz anders. Er geht hin zu Jesus. Er sagt, ich möchte mit Jesus weiterleben. Ich möchte mit Jesus weitermachen. Ja, er hofft geradezu auf Neubeginn. Er hofft auf Vergebung. Trotz all seinem Versagen. Und deshalb ist er dort bei Jesus. Und dann sehen wir, wie Jesus mit ihm umgeht. Jesus fängt nicht an zu schimpfen. Also auch hier an der Stelle, wenn ich jetzt an der Stelle von Jesus gewesen wäre, ich hätte ganz anders reagiert. Vielleicht Sie auch. Wenn jemand versagt, dann geht man doch ganz schnell hin und sagt, warum ist das passiert? Was hast du dir dabei gedacht? Wie soll das jetzt weitergehen? Wie soll man das jetzt wieder in Ordnung bringen? Oder zumindest vielleicht, dass man die Frage stellt, und versprichst du mir, dass sowas nie wieder passiert? Kennen Sie die Fragen? So gehen wir doch oft mit Versagern um. Wie geht Jesus mit diesem Versager um? Er will den Petrus nicht kaputt machen. Er will den Petrus nicht verletzen, sondern er möchte ihn zurechtbringen. Er möchte mit diesem Petrus weitermachen. Jesu Ziel ist also nicht die Strafe, sondern das in Ordnung bringen. Es gibt so einen wunderschönen Vers in Lukas 19, da sagt Jesus von sich, der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Zurechtzubringen, in Ordnung zu bringen, wieder neu ins Leben hineinzubringen. Und das nicht nur einmal, sondern wo nötig immer wieder. Jesus will zurechtbringen. Deshalb stellt er dem Petrus hier die drei Fragen. Wenn Sie gerne ein bisschen weiterdenken würden, für heute Nachmittag oder heute Abend, welche Frage würde Jesus wohl Ihnen stellen? Was würde Jesus wohl uns fragen, Sie und mich? Und dann kommen wir an die drei Fragen. funktioniert. Die erste Frage, ich habe es mal hier nochmal aufgelistet, dass Sie es einfach nochmal so mitsehen können. Liebst du mich mehr als die anderen hier? Und da hinten steht immer das Wort, wie es im Griechischen steht. Da steht das Wort Agapao, nicht weil ich jetzt Sie ärgern möchte, sondern weil da damit was deutlich wird. Sie müssen sich die Worte nicht unbedingt merken, aber da damit wird was deutlich. Dieses Wort Agapao wird im Neuen Testament verwendet als die göttliche Liebe. Also eine ganz besondere Liebe, die sich verschenkt. Also eine Liebe, die nicht darauf wartet, was kommt dann vielleicht zurück oder was kam vorher als Vorleistung, sondern eine Liebe, die einfach so von sich herauskommt und sich verschenkt, an den anderen weitergibt. Deshalb nennen wir das die göttliche Liebe. Wir finden das am deutlichsten, wenn es heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Da merkt man, was diese Liebe heißt. Etwas verschenken. Nicht wissend, wie die anderen damit umgehen, sondern einfach von sich heraus das weiterzugeben. Jesus fragt den Petrus, Petrus, liebst du mich mehr mit dieser selbstverschenkenden, mit dieser göttlichen, christlichen Liebe? Warum mehr? Petrus wollte doch der sein, der mehr ist als die anderen. Er wollte vorangehen, er wollte vorne stehen, er wollte der Führer im Jüngerkreis sein. Oder dieser Petrus, das war doch der, der kurz vorher noch gesagt hat, wenn dich alle anderen verlassen, wenn sich alle anderen an dir ärgern werden, ich nicht. Und jetzt fragt Jesus diesen Petrus, Petrus, du hast einen hohen Anspruch, liebst du mich mehr als alle anderen hier mit dieser göttlichen, christlichen Liebe? Lieben wie Gott. Ich habe lange an der Frage rumgemacht und habe überlegt, wer kann da dazu Ja sagen? Ist das nicht eine Überforderung, wenn Jesus so eine Frage stellt, diese göttliche Liebe, wer hat diese göttliche Liebe in sich selber? Niemand außer Gott. Niemand von uns kann sagen, ich liebe Jesus mehr als alle anderen. Niemand kann sagen, ich habe diese göttliche Liebe zu Jesus. Das ist doch nur eine Liebe, die Gott hat, die er uns schenkt. Wir Menschen können gar nicht so lieben, aber wir können diese Liebe empfangen. Und wir können diese Liebe dann zurück und weitergeben. Für mich wurde das einmal so ein Bild, ich habe mal an einer anderen Stelle über das Wort nachgedacht und war dann abends unterwegs mit dem Auto und habe dann auf einmal den Mond gesehen, wie er ganz, ganz hell gestrahlt hat. Und dann habe ich so gedacht, das ist das Bild für diese Liebe, was wir tun können. Warum kann der Mond strahlen? Kann er es aus sich selber? Nein, die Sonne strahlt ihn an und der Mond kann das Licht dann wieder zurückreflektieren, weitergeben. Nur so können wir lieben, göttlich lieben, christlich lieben. Wenn wir die Liebe Gottes in unser Leben hineinstrahlen lassen, dann können wir das weitergeben. Aber dann zu sagen, ich habe diese Liebe aus mir, das haben wir nicht. Das konnte auch ein Petrus nicht. Deshalb antwortet er, du weißt, dass ich dich lieb habe. Im Deutschen fällt uns jetzt gar nicht auf, dass er hier eine andere Nuance hineinbringt. Wenn wir das im Deutschen lesen, dann meinen wir Liebe, Liebe, das gleiche Wort. Aber er verwendet das Wort Phileo. Das ist die Bruderliebe, die Freundesliebe. Also das, dass ich einen anderen ja gern habe, dass ich mit dem anderen gemeinsame Interessen habe, dass ich mit dem anderen gut bin. Es ist eine andere Liebe. Jetzt natürlich nicht zu verwechseln mit einer erotischen oder sexuellen Liebe. Es ist eine Liebe, wo man sagt, ich möchte gern mit dem anderen zusammen sein, mit dem anderen etwas unternehmen, mich mit dem anderen austauschen und mit dem anderen ja gemeinsame Zeiten verbringen. Jesus fragt nach der göttlichen Liebe, mehr göttliche Liebe. Und Petrus sagt, Jesus, du weißt, ich möchte dir ein ganz, ganz guter Freund sein. Und dann kommt die zweite Frage. Jesus fragt, liebst du mich? Auch wieder das Wort Agapao, also wie ich es vorher erklärt habe. Jesus fragt jetzt nicht mehr nach dem Mehr. Er geht eine Stufe herunter, können wir sagen. Und Petrus antwortete, du weißt doch, dass ich dich liebe. Die gleiche Antwort wie vorher. Und dann fragt Jesus zum dritten Mal, und jetzt merken wir vorne gar keinen Unterschied, ja? Er fragt ihn wieder, hast du mich wirklich lieb? Aber jetzt fragt Jesus nach der Freundesliebe. Und an der Stelle wird der Petrus total traurig. Dreimal gefragt, weil er dreimal verleugnet hat. Er merkt, Jesus spricht mich hier in meiner Schuld an. Jesus greift ihn nicht an. Aber Jesus spricht die Sache an, die damals so viel kaputt gemacht hat. Und der Petrus weiß ganz genau, Jesus hätte jedes Recht, mich jetzt zu verurteilen, mich wegzuschicken, ein Ende mit mir zu machen. Und deshalb wird er so traurig. Und dann ist seine Antwort ganz interessant. Er sagt, Herr, du weißt alles. Herr, du weißt alles. Was steckt wohl hinter diesem Satz? Da steckt doch dahinter, dass er sagt, du hast mein Versagen doch vorausgesagt. Und trotzdem hast du mich nicht verworfen. Du hast mein Verleugnen miterlebt und verleugnest mich jetzt trotzdem nicht. Herr, du weißt über meine Tränen. Du weißt doch, dass es mir leid tut. Und trotzdem wendest du dich nicht ab von mir. Du liebst mich und du weißt, dass ich dich lieb habe. Ich habe dich lieb wie einen Freund. Nicht, weil ich so ein guter Jünger bin, nicht, weil ich so viel kann, weil ich so was Tolles leisten könnte, nicht mal, weil ich es wieder gut machen könnte oder weil ich dir vielleicht versprechen könnte, dass sowas nicht mehr passiert. Das kann ich alles nicht. Aber du liebst mich trotzdem. Als mir das so bewusst wurde, und jetzt müssen Sie ein bisschen genau gucken, es ist ein bisschen schlecht zu erkennen auf der Leinwand, wie hier so eine Abstufung drin ist, ganz rechts erscheint dann, jetzt gar nicht. Doch, jetzt kommt. Die erste Frage, ich würde es so als Level plus 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 bezeichnen. Jesus setzt ganz hoch an und sagt, Petrus, du hast einen hohen Anspruch an dich selber. Liebst du mich so stark, so groß? Und Petrus sagt, ich liebe dich, Jesus, mit einem Plus. Jesus geht bei der zweiten Frage ein bisschen runter. Petrus, Level plus plus, kannst du das sagen, dass du mich so liebst? Und Petrus sagt, ich liebe dich, aber nicht so, wie du mich gefragt hast. Jesus geht bei der dritten Frage noch eins runter. Er fragt jetzt nur noch nach der Liebe. Nach der Liebe, wie ein Freund seinen Freund liebt. Und Petrus antwortet, ja Herr, du weißt es. Was macht Jesus damit deutlich? Für mich wird an der Geschichte eins ganz arg deutlich. Ich habe vorhin schon gesagt, Jesus will zurechtbringen. Und Jesus will aber so zurechtbringen, dass er sagt, es geht jetzt nicht darum, Schuld in Ordnung zu bringen, selber irgendwas zu schaffen, dass es wieder gut ist. Und Jesus will die Beziehung wieder zurechtbringen. Jesus fragt hier immer nur nach der Beziehung. Liebst du mich? Gehörst du zu mir? Hast du eine Bindung an mich? Jesus möchte die Beziehung in Ordnung bringen. Jesus geht es immer darum, wie stehst du zu mir? Nicht, was tust du für mich? Nicht, was bringst du in Ordnung, dass da zwischen uns nichts mehr steht? Nicht, was kannst du mir versprechen? Sondern er fragt nur, wie stehst du zu mir? Wie sieht unsere Beziehung aus? Jesus spricht hier das Versagen nicht einmal mit seinen Worten an, sondern er fragt, können wir weiter miteinander gehen? Ist da eine Basis miteinander da und miteinander? Das ist ihm das Wichtigste. Und als Petrus ihm darauf antwortet, ja Jesus, das ist da, ich liebe dich, ich möchte zu dir gehören, ich möchte dein Freund sein, dann sagt Jesus, dann können wir auch miteinander. Und das ist das Schöne hier in der Geschichte, dass Jesus, als er merkt, die Beziehung ist da, sofort eine neue Beauftragung ausspricht. Wenn Jesus vergibt, dann kann er auch wieder gebrauchen. Wenn Jesus mit jemand wieder neu anfängt, dann setzt er ihn sofort auch wieder für seine Aufgaben ein. Ist ja interessant, dass Jesus auf jede Frage und die Antwort von Petrus darauf antwortet, dann weide oder dann hüte meine Lämmer, oder meine Schafe. Jesus kann einen Versager gebrauchen. Und das ist das Gute und das Wichtige aus der Geschichte, weil sonst könnte ich nicht hier vorne stehen. Sonst könnten viele, die hier in der Gemeinde wahrscheinlich mitarbeiten, ihren Dienst nicht mehr tun. Weil wir müssen doch alles sagen, wir haben doch auch schon versagt. Es ist doch gut, dass Jesus, wenn die Beziehung da ist, sagt, und ich kann dir vergeben und mit dir weitermachen. Das Entscheidende hier ist doch, wie sieht Jesus uns an? Und er gibt uns immer wieder eine neue Chance. Selbst als Versager, wenn wir zurückkommen, dann vergibt er uns und kann uns wieder gebrauchen, wieder einsetzen. Und das zieht sich durch die ganze Bibel. Zurzeit ist in der Tageslese ja die Geschichte von David dran. Die Tage war jetzt der Ehebruch mit Bathsheba. Vielleicht haben Sie es auch gelesen. Wo man sagen muss, eigentlich kann so einer nicht mehr König im Volk Israel sein. Und Gott kann ihn trotzdem weiter gebrauchen, als er sein Versagen einsieht und er bekommt Vergebung zugesprochen. Oder da ist die Geschichte von Adam und Eva, von Abraham, von Jona oder hier von Petrus. Gott kann mit Versagern umgehen. Gott kann Versager gebrauchen, wenn die Beziehung wieder stimmt. Und ich glaube, der Petrus hat hier eine Lektion gelernt. Dass Petrus ein ganz wichtiger Mann in der Urgemeinde wurde, das hing sicher auch mit dieser Erfahrung zusammen. Mit der Erfahrung, ich aus mir selber kann es nicht. Aber Jesus kann es. Und er vergibt und gibt einen Neustart. Eine neue Chance für Versager. Ich lade Sie ein, den Text nochmal durchzulesen. Ich kenne Sie nicht. Ich weiß nicht, was in Ihrem Leben gerade dran ist. Aber sich einfach die Frage zu stellen, Jesus, wenn wir im Gespräch sind, nach was fragst du bei mir? Und sich dann eine Antwort zu geben, wenn Jesus Sie fragt, liebst du mich? Ihm dann eine Antwort drauf zu geben. Und wo es nötig ist, diesen Neustart mit Jesus zu beginnen. Jesus bietet es uns an. Er gibt eine neue Chance für Versager. Amen. Ich möchte gern beten. Herr Jesus, und ich bin so froh, dass auch so eine Geschichte in der Bibel steht. Herr, dass das Versagen von Petrus oder von anderen in der Bibel nicht einfach verschwiegen wird, sondern dass wir auch mitbekommen, dass es anderen auch so ging, so wie es mir und vielen immer wieder geht, dass wir ja so hohe Ansprüche an uns selber haben, so viel auch für dich tun wollen und immer zu dir stehen wollen. Und dann gibt es die Situation, wo wir das nicht schaffen. Danke, dass wir da von dir lernen dürfen, von der Geschichte mit Petrus lernen dürfen, dass es dir um die Beziehung geht. Herr, und wir bitten dich da wirklich um Vergebung, wo wir schuldig geworden sind. Wir bitten dich um Vergebung, wo wir dich vielleicht verleugnet haben und wenn es nur dadurch war, dass wir nichts gesagt haben. Danke, dass du vergibst und danke, dass du Versager gebrauchen kannst. Danke, dass du neu in die Beziehung mit uns hineinkommst, Herr, dass du treu bist, selbst da, wo wir untreu sind. Und danke, dass du uns dann auch wieder neu einsetzt für die Aufgabe, die du uns gestellt hast, wo du uns gebrauchen möchtest. Aber und so wollen wir das lernen, immer wieder die Vergebung von dir zu empfangen, aber auch anderen die Vergebung zu gewähren, wo sie das ja brauchen, wo sie das wünschen. Herr Jesus, hab du Dank, dass du uns ohne Grenzen liebst und dass wir diese Liebe weitergeben können. Hab Dank dafür und segne du uns. Amen.